Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Es ist Legendenzeit. Wir feiern 40 Jahre Sando. Ja, vor 40 Jahren gründen Kai-Uwe Kohlschmidt und Chris Hinze in Cottbus eine Band, benannt nach einem Stadtteil, eben Sando. Die Musik, die sie machen, die gibt's lange nur im Underground zu erleben. Das ist einfach nicht so kompatibel mit dem, was in der DDR eigentlich so offiziell gerne gehört und zugelassen ist. Aber es ist in einer Zeit, in der eine eigene Form von Punk in der DDR entsteht. Es braucht ein paar Jahre, bis dann diese Kultur hörbarer und sichtbarer wird. Das ausgerechnet in einem wichtigen DDR-Film, nämlich Flüstern und Schreien, ein Rockreport, der 1988 tatsächlich in die Kinos gekommen ist. Und dann gibt's endlich auch Aufnahmen und dann entsteht unter anderem dieses Stück hier. Born in the GDR, das Stück, mit dem Sando bis heute in Verbindung gebracht wird und vielleicht auch ihr bekanntester Song, klar. Jetzt gibt's also eine Werkschau, Kinder des Verbrechens, 40 Jahre Sando und die Stimme Anführer, wie auch immer, Kai-Uwe Kohlschmidt ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, ich freue mich.
Ja, hallo, ich auch.
Ja, das ist der erste Track auf dem Album, aber ist natürlich auch ein toller Titel, ne? Kinder des Verbrechens.
Ja, das ist, ich habe mich auch gefragt, was hinter dem Text steht. Ja, man vergisst das ja. Das ist vor 35 Jahren geschrieben. Ja. Aber man kommt vielleicht ein bisschen drauf, wenn man in die nächsten Zeilen einsteigt. Im Zuge des Erbrechens können wir auch lachen. Ja, also in einer Welt zu leben, also Verbrechens, würde ich heute sagen, Kindergedankenverbrechens vielleicht, ja. Damals, also wo man viel unter den Radar setzen musste, in die Metapher. In der Gewissheit, dass das eigene Publikum das wieder dekodieren kann.
Ja. Es ist ja interessant, dass diese Band aber auch ein paar anderes geschafft haben, ja tatsächlich dann auch noch Plattenaufnahmen machen zu können. Es gab dann diese Wendezeit, wo es hin und her ging. Der Song wurde damals schon plötzlich nostalgisch verstanden, Born in the GDR. Aber trotzdem war das natürlich eigentlich ein tolles Sprungbrett. Sando hätte richtig groß werden müssen eigentlich, aber was ist schiefgegangen? Wo ist vielleicht falsch abgebogen worden?
Wir sind in die Kunst abgebogen. Ja, uns ging es ja auch um eine autarke Sprache zu finden, also uns selbst zu finden. Und wir waren dann, also mit Mauerfall waren wir eigentlich noch ziemlich kompatibel mit dem, was man dann den Markt nennt. Aber wir wurden dann einfach immer künstlerischer, radikaler. Wir haben Formate nicht verstanden zu bedienen oder haben sie gesprengt, wie unser Auftritt beim Bizarre-Festival, wo wir 30 Minuten am Nachmittag dran waren und dafür 20 Minuten für eine bombastische Ouvertüre verwandten, um dann noch drei Lieder live zu spielen. Und dann stand das Stadion Kopf, weil sie dachten, der Hauptakt hätte angefangen. Psychologisch hat es funktioniert, aber der Veranstalter, der war hochgradig sauer auf uns. Oder wir haben die Bravo aus der Backstage geschmissen. Oder also wir hatten dort nicht den besten kommerziellen Zugang zu dem, was für eine Karriere förderlich ist.
Also da ist dieser rebellische Geist, wenn man so will, geblieben. Hat das am Ende aber vielleicht dazu geführt, dass man auch, ich sag mal so, geistig dann auch ein bisschen gesund geblieben ist?
Das gewiss. Also für uns, ich kann nur für uns sprechen, war das ein Reifeprozess, der in unseren 20ern stattfand. Also der begann mit dem Weg zur Weisheit über den Exzess, führte dann auch zu philosophischen Themen, zu Tarkowski, zu Stalker. Also wir haben für die Kunst gehungert, das kann ich schon sagen, in den 90ern. Also der Weg dorthin war uns einfach viel wichtiger als ein Airplay im Radio.
Aber 99 war dann erstmal Schluss, da war genug mit dem Hunger?
Ja, nee, das hatte private Gründe, das hatte nichts mit unserer Marktsituation zu tun. Also da war einfach die Achse beschädigt, ja, also die private Achse zwischen Chris und mir, und das brauchte dann einfach mal Ruhe, also bis wir dann wieder gekommen sind.
Sie haben sich dann ja auch wieder zusammengefunden, es sind dann auch neue Platten entstanden. Ich meine, interessant ist ja, eben hat jemand gesagt, ja, die DDR-Band Sando. Ich meine, Sando existiert in dem neuen Deutschland länger, als es die Band in der DDR gegeben hat. Das ist schon verrückt, ne? Trotzdem sind sie die DDR-Band.
Ja, das wird sich nicht mehr ändern. Also das haben wir mit allen möglichen Befindlichkeiten begleitet, mit Verärgerung, mit Gleichgültigkeit. Inzwischen ist es ist es ja fast ein Vorteil, würde ich nicht sagen, aber weil niemand kann mehr eine DDR-Band werden. Ja? Das heißt, dort wird das Angebot schmaler. Und in dem Moment taugen wir immer noch als Protagonist.
Diese Werkschau, diese Rückschau, die ist in großen Teilen neu eingespielt worden. Sie haben mir vor dem Gespräch verraten, wieso, weshalb. Das hat einfach unter anderem Lizenzgründe, weil ihre eigene Musik, da kommen sie, also in die älteren Sachen kommen sie gar nicht mehr richtig ran, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen, viel Geld, so habe ich es verstanden. Trotzdem, ich dachte ja auch, das ist ja auch nochmal ein künstlerischer Move, zu sagen, wir gucken nochmal drauf, was haben wir da gemacht und spielen es nochmal neu ein. Ich meine, da frage ich mich, Sie haben so viel aufgenommen, veröffentlicht. Wie sind Sie da vorgegangen?
Die Auswahl, das ging recht schnell. Wir haben ja an einem Abend bei einer Flasche Shampoos sehr schnell herausbekommen, welche Stücken von welchem Album die Botschafter sein sollen aus den jeweiligen Zeiten. Unserer sehr verschiedenen Zeiten, ja, also es gibt ja auch Theaterstücken von uns und Hörspiel und dann ist es wirklich eine Begegnung mit sich selbst, ja, also diese unglaubliche Energie, die ja da am Anfang in den Stücken steckt, die kann man so nicht wiederherstellen, ja, man begegnet ihr dann eher wie ein Johnny Cash seinen eigenen Stücken von früher, also eher mit einer gewissen Gelassenheit, aber er versucht natürlich trotzdem das energetische Feld herzustellen und die Komposition weitestgehend in Ruhe zu lassen, aber natürlich mit einer modernen Aufnahmetechnik und mit einigen Raffinessen, die damals unmöglich gewesen wären, nun dem einen neuen Glanz zu geben.
Ich finde aber das, was Sie ausgesucht haben jedenfalls und neu eingespielt haben, dass es strukturell wahnsinnig gut gehalten hat und gut gealtert ist. Also das hat mich nochmal verblüfft. Ich finde das extrem heutig.
Das ist erstaunlich, ja, das ging uns auch so. Also die Stücken haben an nichts verloren, also auch der Text besteht und hat seine Kraft. Ich spüre da einfach dieser Wille zur Authentizität, der damals uns geformt hat. Also man muss wissen, schon 1984 hatten wir 100 eigene Stücken, da waren wir 16, 17, ja. Also wir hatten einen unglaublichen Output all die Jahre. Mhm. Und von 7 Tagen waren wir 5 Tage im Proberaum und haben das unablässig gelebt, ja. Und das hat es dazu dann gebracht.
40 Jahre, wenn Sie zurückgucken, würden Sie es alles nochmal genauso machen oder würden Sie vielleicht sagen, okay, wir schmeißen die Bravo doch nicht aus dem Backstage?
Die Bravo würde ich wieder aus der Backstage werfen. Jedenfalls damals. Also falls heute jemand sich verirrt, wir sind zu Gesprächen bereit. Das ist ja eher unwahrscheinlich. Ah nein, ein Leben sollte, wenn es so reichhaltig war wie das unsere, und ich betrachte die Band immer als eine Art Schwarmintelligenz, das war ein großer Glücksfall, das so durchgezogen zu haben, und ich würde das wieder so tun.
Jetzt haben Sie Born in the GDR natürlich auch neu eingespielt mit einem Gast, nämlich Bela B. von der Band Die Ärzte. Ganz kurz, wie kam es dazu? Ist der alter Fan oder ist es eine Freundschaft oder wie ist das zustande gekommen?
1984 haben wir eine Einstufung vorgenommen. Das war so eine Art Prüfung in der DDR, um live spielen zu dürfen. Vorher haben wir nur so auf Schulfesten, Brigadefeiern, LPG, Erntedankfest und sowas gespielt. Und da mussten wir eine Einstufung machen. Und die Kommission verlangte von uns, dass wir einen Titel nachspielen. Das war uns völlig fremd, weil wir hatten ja nur eigene Stücke. Wozu sollten wir was nachspielen? Sie bestanden darauf und wir versuchten uns an U2 in The Name of Love, sind schrecklich gescheitert, konnten das gar nicht. Und dann entschieden wir uns plötzlich, ein Ärztestück zu nehmen. Da hatten wir gerade ein Tape bekommen von einem Freund. Und das lag im Bereich unserer Möglichkeiten zu spielen, Nummer eins. Und Nummer zwei, es war genau unser Humor. Ja, also Sattel gilt ja immer eher so ein bisschen als düster, als in die Tiefe gehend. Aber es gibt immer eine humorvolle Seite. Und die für mich der charmanteste, humorvollste Sänger im deutschsprachigen Raum ist Bela B. Und er kennt Sandro auch und mag Sandro auch. Und so gab es über die Jahre immer mal wieder Berührung. Und wir wollten diesem alten Hit einen ganz neuen anderen Glanz verleihen, nämlich den Glanz der Verklärung. Ja, also auf der DDR rumzutrampeln aus heutiger Sicht macht nicht mehr viel Sinn. Aber man kann sie natürlich verklären. Und dort so weit wie möglich vor allen Dingen tanzbar machen. So kam es zu der Kollaboration.
Sehr gelungenes Stück hören wir jetzt auch. Und vorher bedanke ich mich bei Kai-Uwe Kohlschmidt. Vielen Dank. Sando, 40 Jahre. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Die Kinder des Verbrechens kommen übermorgen auf den Markt, also am Freitag. Doppel-LP, also Vinyl und Doppel-CD. Und ich kann sagen, es lohnt sich, nochmal reinzugehen in diese Geschichte. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke.